Ja, in den letzten vier Lektionen haben wir uns intensiv mit dem Leben des Predigers und mit grundlegenden Aspekten und Formen der Predigt beschäftigt. Das ist schon eine Weile her, deswegen machen wir einen kurzen Rückblick. Als wir uns in den ersten zwei Lektionen mit dem Leben des Predigers beschäftigt haben, da konnten wir sehen, dass es Gottes Wille ist, zum einen, dass sein Evangelium bis ans Ende der Tage und bis ans Ende der Welt gepredigt werden soll. Wir konnten sehen, welche Begabung der Prediger haben muss und wie man auch in diesen Dienst berufen wird. Zudem lernten wir, dass ein Prediger sowohl ein heiliges Leben führen muss, als auch ein geistliches Leben pflegen muss, um effektiv dienen zu können. Und anschließend haben wir dann in den Lektionen 3 und 4 gesehen, welche Ziele, welche Ausrichtungen, welche Gefahren und welche Haltungen es beim Predigen zu beachten gibt. Gleichzeitig haben wir auch die unterschiedlichen Formen einer Predigt untersucht. Wir lernten, dass jede Predigt auslegend sein muss. Wir haben gelernt, worauf es bei einer Themenpredigt zu achten gilt. Und wir haben gelernt, dass jede Predigt Christus-zentriert und anwendungsbezogen sein muss. In den nächsten zwei Lektionen, die wir heute betrachten wollen, werden wir uns ausgiebig mit den Grundlagen der Schriftauslegung beschäftigen. Das heißt, wir werden grundlegende Aspekte betrachten, die es zu beachten gilt, um einen biblischen Text zu studieren und eine Predigt zu schreiben. Und dabei will ich mich in dieser fünften Lektion auf die Studienmethoden der Predigtvorbereitung beschränken. Und in der nächsten Lektion wollen wir uns dann mit dem Aufbau der Predigt beschäftigen. Wenn wir beginnen, mit dem Bibeltext zu arbeiten, über den wir predigen wollen, dann begegnen uns einige Herausforderungen, die wir zu überwinden haben. Und hierzu braucht es gewisse Hilfsmittel, hierzu braucht es gewisse Studienmethoden, um diese Herausforderungen zu überwinden. Nicht selten geht es uns beim Studium der Schrift, wie es dem Kämmerer von Äthiopien ging. Der Kämmerer war von Jerusalem auf dem Weg zurück in seine Heimat und während er auf dem Wagen sitzt und nach Hause reist, liest er den Propheten Jesaja. Philippus wurde durch den Heiligen Geist bewegt, zu diesem Äthiopier zu gehen und als Philippus den Äthiopier traf, lesen wir, Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Apostelgeschichte 8, Vers 30. Die Antwort des Äthiopiers finden wir dann in Vers 31. Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Ich denke, nicht selten geht es auch uns als Ausleger, als Prediger, ähnlich wie es auch dem Kämmerer hier geht, dass wir Hilfen benötigen, Hilfen, die uns dabei helfen, den Text zu verstehen, den Text zu analysieren. Wir brauchen jemanden, der sich zu uns setzt an die Seite und der uns hilft, Gottes Wort zu verstehen. Wir brauchen, wie der Kämmerer, einen Philippus, der uns anleitet, die Schrift zu verstehen, um sie auslegen zu können. Mit anderen Worten, wir brauchen Studienmethoden, wir brauchen Hilfsmittel, wir brauchen Werkzeuge, damit wir Gottes Wort sauber auslegen und auch verkündigen können. Und genau darum soll es jetzt in dieser Lektion gehen. Ich möchte in dieser Lektion auf folgende vier Aspekte eingehen, die ihr auch in eurem Handout findet. Zum einen Hermeneutik und Exegese. Dort wollen wir diese beiden Begriffe definieren und erklären. Dann zweitens gewisse Klüfte überwinden. Drittens unterschiedliche Methoden der Predigtvorbereitung. Und viertens hilfreiche Werkzeuge für die Predigtvorbereitung. Diese vier Bereiche möchten wir nun in dieser fünften Lektion miteinander behandeln. Lasst uns zum ersten Punkt kommen. Hermeneutik und Exegese. Hermeneutik und Exegese. Um einen biblischen Text auslegen zu können, musst du hermeneutische Methoden anwenden und exegetische Arbeit durchführen. Du musst hermeneutische Methoden anwenden und exegetische Arbeit durchführen. Nun, diese beiden Begriffe sind nicht sonderlich geläufig für uns. Dennoch, denke ich, sollte ein Prediger wissen, was diese Begriffe bedeuten, wenn diese Begriffe verwendet werden. Und deswegen möchte ich ganz kurz diese beiden Begriffe zum einen definieren und dann auch etwas erläutern und erklären. Lass uns zunächst Hermeneutik definieren. Was ist Hermeneutik? Hier eine Definition. Biblische Hermeneutik ist die Wissenschaft und Kunst der Auslegung der Heiligen Schrift. Sie beschäftigt sich mit den Prinzipien, Methoden und Regeln, die man anwendet, um die Bibel richtig zu verstehen und auszulegen. Also wenn es um Hermeneutik geht, dann geht es um die Kunst, es geht um die Wissenschaft, es geht um gewisse Methoden und Prinzipien, die wir anwenden, um Gottes Wort auszulegen. Es sind in gewisser Weise Werkzeuge. Hermeneutik ist das Werkzeug, das wir in die Hand nehmen, um einen Text auszulegen. Nun lasst mich den Begriff Exegese definieren. Hier die Definition. Biblische Exegese ist die konkrete Auslegung oder Ausarbeitung eines biblischen Textes nach den Regeln der Hermeneutik. Biblische Exegese ist die konkrete Auslegung oder Ausarbeitung eines biblischen Textes nach den Regeln der Hermeneutik. Ich finde, Roy Zuck fasst in seinem Buch Grundlagen der Schriftauslegung diese beiden Begriffe wunderbar zusammen. Ich zitiere ihn, er sagt, Exegese ist die eigentliche Auslegung der Bibel, Hermeneutik legt die Regeln fest, anhand derer man die Bedeutung ermittelt. Also wir können sagen, die Hermeneutik gibt dir die richtigen Werkzeuge in die Hand und die Exegese ist die Anwendung dieser Werkzeuge. Hermeneutik ist der Werkzeugkoffer, dort ist dein Hammer, deine Zange, deine Bohrmaschine und was auch immer alles da drin, das ist die Hermeneutik und die Exegese ist nun die richtige Anwendung dieser Werkzeuge. Ich nehme diese Werkzeuge heraus und wende sie nun richtig an. Also Hermeneutik gibt dir biblische Werkzeuge in die Hand und die Exegese ist, du nimmst jetzt diese Werkzeuge und wendest sie an den Text an, um diesen Text richtig auszuarbeiten und auszulegen. Und weil diese hermeneutischen Prinzipien, diese Werkzeuge so wichtig und zentral für eine saubere Auslegung sind, möchte ich nun ganz kurz auf vier Punkte eingehen in Bezug auf Hermeneutik. Erstens die Notwendigkeit sauberer Hermeneutik. Zweitens die Gefahren falscher Hermeneutik. Drittens die Herausforderungen und viertens die Umsetzung sauberer Hermeneutik. Also erstens die Notwendigkeit sauberer Hermeneutik und Exegese. Die Schrift selbst fordert uns auf, eine saubere Hermeneutik und eine saubere Exegese an den biblischen Text anzuwenden. Paulus sagt zu Timotheus, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. 2. Timotheus 2, Vers 15. Ein Ausleger muss arbeiten am Text, und das Wort recht teilen. Er muss eine saubere Hermeneutik anwenden und eine saubere Exegese durchführen bei dem Wort Gottes. John MacArthur erklärt diesen Vers folgendermaßen. Als gelernter Zeltmacher benutzte Paulus wohl einen Ausdruck, der mit seinem Gewerbe verbunden war. Als Zeltmacher verwendete er bestimmte Schnittmuster. Zu jener Zeit machte man Zelte aus Tierhäuten, die in einer Art Patchwork-Design zusammengenäht wurden. Jedes Einzelteil musste genau zugeschnitten werden, damit alles zueinander passte. Paulus sagt damit schlicht, wenn jemand die Einzelteile nicht richtig zuschneidet, wird das Ganze nicht richtig passen. Genauso ist es mit der Schrift. Wenn jemand ihre Einzelteile nicht richtig auslegt, wird die Gesamtbotschaft nicht richtig durchdringen. Bei Studium und Auslegung der Bibel muss der Christ sie gerade schneiden. Er muss genau und sorgfältig vorgehen. Also wir brauchen Werkzeuge, wir brauchen hermeneutische Methoden, um Gottes Wort sauber und exakt zu schneiden, weil sonst werden wir Gottes Wort nicht sauber und exakt schneiden und falsche Wahrheiten verbreiten. In jedem Handwerk und in jedem Beruf gibt es gewisse Prinzipien und Methoden, die man anwenden muss, um seine Arbeit sorgfältig auszuführen. Egal, ob es in der Industrie ist oder in der Wirtschaft oder wo auch immer. Du hast gewisse Arbeitsmethoden, die du anwendest, um eine saubere und gute Arbeit abzuliefern. Und so genau ist es mit der Schriftauslegung. Wir brauchen Werkzeug, wir brauchen Methoden, um unsere Arbeit gut auszuführen. Deswegen ist es notwendig, dass wir eine gute und saubere Hermeneutik und Exegese haben. Zweitens die Gefahren. Die Gefahren falscher oder fehlender Hermeneutik und Exegese. Wenn man also Gottes Wort nicht sauber auslegt, keine saubere Hermeneutik und Exegese hat, steht man in der Gefahr, sich selbst und auch die Zuhörer in die Irre zu führen. Wir dürfen nicht vergessen, in welcher Verantwortung der Prediger steht, wenn er Gottes Wort predigt und welchen Einfluss der Prediger hat auf diejenigen, die ihm zuhören. Wenn ein Ausleger hermeneutische Prinzipien einfach übergeht, dann kann er die Kernaussage eines Abschnittes oder sogar eines ganzen Buches verfehlen. Dadurch wird er falsche Lehren verbreiten, Irrlehren verbreiten. Er beginnt nicht, die Gedanken Gottes aus dem Text herauszuarbeiten und die Gedanken Gottes zu vermitteln, sondern er beginnt, seine eigenen Gedanken in den Text hineinzulegen und seine eigenen Gedanken zu verkündigen und nicht mehr Gottes Wort. Dadurch predigt er im schlimmsten Fall ein falsches Evangelium. Das ist, was die Schriftgelehrten taten, weshalb Jesus sie ermahnt und zu ihnen sagt, das Gebot Gottes habt ihr aufgegeben und die Überlieferungen der Menschen haltet ihr. Waschungen der Krüge und Bäche und vieles andere dergleichen tut ihr. Und er sprach zu ihnen, geschickt hebt ihr das Gebot Gottes auf, um eure Überlieferungen zu halten. Markus 7, die Verse 8 bis 9. Sie hebeln Gottes Wort aus, um ihre eigenen Überlieferungen zu halten, aber beriefen sich dabei auf das Gesetz Gottes. Wenn wir keine saubere Hermeneutik und Exegese haben, dann verfällt man in Gesetzlichkeit und in andere große Fallen. Wenn der Ausleger keine hermeneutischen Prinzipien anwendet, dann kann er einen Text aus dem Kontext reißen und die Bedeutung dieses Textes total missachten. Wenn er sich auf die Kanzel stellt und vorgibt, Gottes Wort zu den Zuhörern zu sprechen, dabei aber eine falsche oder gar keine Hermeneutik anwendet, dann steht er in der Gefahr, wirklich falsche Lehren zu verbreiten. Und deswegen müssen wir uns immer wieder neu daran erinnern, was Jakobus sagt. In Jakobus Kapitel 3, Vers 1. Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Dieses Bewusstsein, dass wir einst vor Gott stehen werden und dafür beurteilt werden, wie wir sein Wort geschnitten und verkündigt haben, sollte uns dahin treiben, saubere hermeneutische Prinzipien anzuwenden und eine saubere Exegese durchzuführen. Und drittens, die Herausforderungen sauberer Hermeneutik und Exegese. Was sind die Herausforderungen? Die Herausforderung einer sauberen Hermeneutik und Exegese bestehen darin, dass die biblischen Bücher in einer vergangenen Kultur und in drei unterschiedlichen Sprachen aufgeschrieben wurden. Anders ausgedrückt, die Herausforderung bei der Hermeneutik besteht darin, die damalige Kultur der Bibel und die Ursprache der Bibel zu überwinden. Das heißt, die Herausforderung für den Ausleger besteht darin, gewisse Klüfte zu überwinden, wenn man es so nennen darf. Also es gilt, die kulturelle Kluft zu überwinden, es gilt, die literarische Kluft zu überwinden, es gilt, die grammatikalische Kluft zu überwinden. Wir müssen die Brücke von unserem Jetzt und Hier schlagen zu dem Damals, zum Alten Testament, zum Neuen Testament, zu der Kultur, zu der Sprache, zu den Literaturgattungen. Eben weil wir gar nicht vertraut sind mit der Sprache und der Kultur von damals, das ist die Herausforderung für den Ausleger heute. Deswegen brauchen wir hermeneutische Prinzipien, um die Kultur, um die Sprache, um die Literaturgattungen zu verstehen und sie dann anzuwenden auf die Zuhörer heute. Darauf werden wir in einem separaten Punkt näher eingehen, wo wir lernen werden, welche Klüfte und wie wir diese Klüfte zu überwinden haben. Das ist also die Herausforderung einer sauberen Hermeneutik. Und nun viertens, die Umsetzung sauberer Hermeneutik. Worauf gilt es zu achten, wenn wir eine saubere Hermeneutik und dadurch auch eine saubere Exegese betreiben wollen? Ich denke, das Erste und das Wichtigste, worauf es zu achten gilt, eine saubere, gute biblische Hermeneutik zu haben, ist, vollkommen überzeugt zu sein von der Inspiration der Schrift. Brüder, seht es nicht als eine Kleinigkeit an und als eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir nicht vollkommen überzeugt sind von der Inspiration der Heiligen Schrift, dann werden wir keine saubere Hermeneutik und Exegese haben. Paulus sagt zu Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Als Ausleger musst du mit jeder Faser deines Seins davon überzeugt sein, dass jedes Wort und jeder Punkt in Gottes Wort von ihm selbst gehaucht wurde. Hier steht und fällt alles. Wenn du das nicht glaubst, dann hast du nichts auf der Kanzel verloren. Aber weiter sollte der Ausleger, neben der vollkommenen Überzeugtsein der Inspiration der Schrift, auch die grammatikalisch-historische Kultur berücksichtigen. Der Fachbegriff dafür lautet die grammatisch-historische Auslegung eines Bibeltextes. Die grammatisch-historische Auslegung eines Bibeltextes. Also mit dieser Methode erforscht du den Wortsinn, also die Grammatik des Urtextes und dann auch die Entstehungsgeschichte, also die Historie des einzelnen Buches, um den Sinn des Textes wirklich zu verstehen. Was hat dieser Vers in seiner Grammatik dem damaligen Zuhörer gesagt? Das ist eine saubere Hermeneutik. Und noch eine letzte Sache, neben der Überzeugtsein der Inspiration der Schrift und neben dem grammatikalisch-historischen Kontext, den man beachten sollte, sollten wir die Bibel immer mit der Bibel auslegen. Also das heißt, die dunklen Stellen der Schrift werden mit den klaren Stellen der Schrift ausgelegt und erklärt. Also zusammenfassend besteht eine saubere Exegese darin, dass der Ausleger an die Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift gebunden ist, die Grammatik und die Historie des Bibeltextes berücksichtigt und die Schrift mit der Schrift auslegt. Das ist in aller Kürze eine Definition, was Hermeneutik und Exegese ist und auch eine Erklärung und Vertiefung, wieso eine saubere Hermeneutik und Exegese notwendig ist, welche Gefahren es gibt, was es zu beachten gilt und welche Herausforderungen es gilt. Das ist eine kurze Einführung in die Studienmethoden. Und nun wollen wir zum zweiten Punkt kommen, wo wir auf die Klüfte eingehen werden. Also Klüfte überwinden. Wir haben gelernt, dass für uns als Christen im 21. Jahrhundert im Westen gewisse Klüfte entstanden sind zu den Büchern und zu den Literaturgattungen und zu der Kultur der Bibel. Und deswegen müssen wir verstehen, welche Klüfte gibt es denn und wie können wir diese Klüfte überwinden. Also hier werden wir jetzt einige Prinzipien bekommen und Methoden, hermeneutische Methoden, um diese Klüfte zu überwinden. Ich habe schon kurz erwähnt, ich möchte nochmal sagen, dass es diese drei Klüfte gibt. Einmal die literarische Kluft, die wir zu überwinden haben, einmal die kulturelle Kluft, die wir zu überwinden haben und einmal die grammatikalische Kluft, die wir zu überwinden haben. Und bevor wir gleich auf diese Klüfte eingehen, müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass die Bibel im Gesamten von Gott inspiriert ist, dass er der Autor der Bibel ist. Ich habe es zwar schon erwähnt, aber an dieser Stelle ist es mir nochmal wichtig. Das heißt, Gott ist es, der dafür gesorgt hat, dass die Bibel mit unterschiedlichen Stilrichtungen, zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Kulturen und in unterschiedlichen Sprachen aufgeschrieben worden ist. Es ist kein Versehen von Gott, sondern alles, die Zeit, die Umstände, die Sprache, die Kultur, war von Gott geplant und berücksichtigt und fließt ein in die Inspiration der Schrift. Petrus sagt hierzu, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. 2. Petrus 1, Vers 21. Auch Jesus sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Matthäus 5, Vers 18. Das heißt, wenn wir uns jetzt mit diesen Klüften beschäftigen, dürfen wir dabei nicht vergessen, dass Gott diese Klüfte, diese Dinge berücksichtigt hat. Nicht nur berücksichtigt hat, sondern gebraucht hat, um sein Wort niederschreiben zu lassen. Und so lasst uns nun auf diese Klüfte eingehen und auch lernen, wie diese zu überwinden sind. Erstens, die literarische Kluft überwinden. Die Bibel besteht aus 66 Büchern, die in unterschiedlichen Literaturgattungen aufgeteilt sind. Was ist eine Literaturgattung? Roy Zuck gibt uns hier eine hilfreiche Erklärung, ich zitiere ihn. Unter literarischer Gattung versteht man eine Klasse oder Art der Literatur, die von einer bestimmten Form oder bestimmten Formen und oder dem Inhalt gekennzeichnet ist. Die Unterscheidung der verschiedenen Gattungen in der Schrift hilft uns, die Bibel genauer auszulegen. Hierzu macht Marshall einige interessante Beobachtungen. Würde ich aufschreiben, was ich zu Weihnachten gemacht habe, würde ich abhängig vom Adressaten verschiedene Stile benutzen. Ob ich nun einen Brief an meine Tante schreibe oder einen Brief für eine Tageszeitung oder eine auf meinen Erfahrungen basierenden Weihnachtsgeschichte für Kinder oder ob ich ein Gedicht oder ein Lied daraus machen würde. Unterschiedliche Anlässe erfordern unterschiedliche Stile. Es hilft uns, etwas zu verstehen, ja? Was eine Literaturgattung ist und wieso die Bibel auch teilweise die Autoren oder die Bücher etwas vom Stil anders sind, ja, oder unterschieden sind. Und für einen Prediger gilt es nun herauszufinden, zu was für einer Literaturgattung das Buch gehört, aus dem er predigt. Gordon Fee unterscheidet folgende 10 Literaturgattungen in der Bibel: alttestamentliche Erzähltexte, Gesetzestexte, Propheten, Psalme, Weisheitsliteratur, Evangelien, Gleichnisse, Apostelgeschichte, Lehrbriefe oder die Offenbarung. Könnt ihr euch nachlesen von Gordon Fee und Douglas Stewart. Das Buch heißt Effektives Bibelstudium. Ja, und so gibt es selbst in den einzelnen Büchern unterschiedliche Literaturgattungen. Ja, bei den Evangelien haben wir Erzähltext, aber gleichzeitig auch Gleichnisse, die etwas anders sind wie die Erzähltexte. Und so müssen wir verstehen, was ist es für ein Buch, was ist es für eine Literaturgattung, der Text, den wir gerade studieren, zu was für einer Literaturgattung gehört dieser Text. Ein Erzähltext zum Beispiel aus dem Alten Testament legt einen anderen Schwerpunkt wie die neutestamentlichen Briefe. Ich kann eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Könige, nicht genau so auslegen, beziehungsweise nicht genauso herangehen an diesen Text wie an Paulus seinen Brief an die Epheser. Und so müssen wir einfach diese Unterscheidung kennen und die, auch die einzelnen Literaturgattungen verstehen, um zu wissen, worauf muss ich achten, worauf liegt hier nun der Schwerpunkt. Hierbei hilft es, sich die Fragen zu stellen, wer war der Autor, wer waren die Empfänger, aus welchem Grund wurde dieses Dokument oder dieser Brief geschrieben, was waren die Hintergründe, die Umstände, all diese Fragen beschäftigen sich mehr oder weniger mit der literarischen Kluft, mit der wir uns beschäftigen werden oder wollen. Bevor du also beginnst, ein Buch auszulegen oder einen Text auszulegen, musst du dich mit dieser Frage beschäftigen. Zu welcher Literaturgattung gehört dieser Abschnitt, den ich nun predigen will? Das ist die erste Kluft, die wir überwinden sollten. Die zweite Kluft ist die kulturelle Kluft. Die kulturelle Kluft. Wir müssen verstehen, und beim Bibellesen ist das wahrscheinlich, was uns am meisten auffällt, dass die Kultur, in der wir leben, völlig anders ist, wie die Kultur der Männer und Frauen, die im Alten Testament oder auch im Neuen Testament gelebt haben. Ich meine, das sind bis zum Neuen Testament 2000 Jahre und bis zum Alten Testament 3, 4, 5000 Jahre. Unterschied, eine ganz andere Kultur. Und deswegen müssen wir uns mit der Kultur der einzelnen Bücher beschäftigen, die wir studieren. Wiederum geht Zuck auf 11 kulturelle Klüfte in seinem Buch ein. Ich weiß nicht, ob das alle sind. Es gibt vielleicht mehr, aber ich möchte sie nur ganz kurz vorlesen, dass wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, welche kulturellen Klüfte es zwischen uns und den Autoren der Bibel gibt. Die politische Kluft, die religiöse Kluft, die Wirtschaft, das Recht, Landwirtschaft, Architektur, Kleidung, das häusliche Leben, Geografie, Militär, Sozialwesen und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was wir erleben, unterscheidet sich von der Kultur des Alten oder auch Neuen Testaments. Diese Dinge begegnen uns und wir sollten uns damit beschäftigen und verstehen, wie die Menschen damals gelebt haben in ihrer Kultur. Hierbei hilft es, als Beispiel Lexikas zu verwenden. Wir werden später noch auf die Werkzeuge, auf Hilfsmittel eingehen. Aber Lexikas helfen ganz, ganz stark, diese kulturelle Kluft zu überwinden. die uns aufzeigen, wie das häusliche Leben, wie die Wirtschaft, wie das Sozialwesen und so weiter und so fort in den einzelnen Zeitepochen ausgesehen hat. Nur so kannst du den Text richtig auf die Zuhörer von heute anwenden. Wenn du verstehst, wie die Kultur damals war und was der Autor damals sagen wollte in dieser Kultur, kannst du die Sache nehmen und auf die heutige Kultur anwenden. Das ist die zweite Kluft, die kulturelle Kluft. Und dann gibt es auch eine dritte Kluft, die es zu überwinden gilt. Das ist die grammatikalische Kluft. Wiederum erklärt uns Roy Zuck, sein Buch ist zu empfehlen, Grundlagen der Schriftauslegung, was man unter grammatikalischer Auslegung versteht. Er schreibt hierzu: Wenn wir von der grammatischen Auslegung der Bibel sprechen, meinen wir den Prozess, ihre Bedeutung anhand von vier Punkten bestimmen zu wollen. A, die Bedeutung der Wörter, das ist die Lexikologie. B, die Form der Wörter, das ist die Morphologie. C, die Funktion der Wörter, also Wortart oder Satzteil. Und dann D, das Verhältnis der Wörter zueinander, und das ist die Syntax. Mit anderen Worten, den Text in seiner Grammatik zu studieren, bedeutet, die einzelnen Wörter und die einzelnen Sätze in ihrer Bedeutung, Struktur und Verbindung zueinander zu betrachten. Das ist die grammatikalische Kluft. Und wisst ihr, Paulus selbst achtete auf die grammatikalische Kluft. Er achtete darauf, das Alte Testament grammatikalisch auszulegen. Erinnern wir uns an den Vers aus Galater Kapitel 3, Vers 16, wo Paulus sagt: Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen. Er sagt nicht, und den Nachkommen, das von viel, als von vielen, sondern als von einem und deinem Nachkommen, welche Christus ist. Sehen wir, Paulus selbst achtete auf die Grammatik, auf die hebräische Grammatik. Und das würde einen total anderen Sinn ergeben, wenn dieses eine einzige Wort grammatikalisch anders wäre. Wir sehen, wir müssen einzelne Wörter in ihrer Grammatik, in ihrer Bedeutung und in ihrem Verhältnis zu den anderen Wörtern studieren, wenn wir saubere Exegese betreiben wollen. Ich denke, folgende drei Aspekte. Es gibt auch mehr, aber ich habe mich hierauf begrenzt. Bei der grammatikalischen Kluft gilt es besonders zu beachten. Also einmal die Wortarten. Die Wortarten. Die wichtigsten Wortarten für das Studium sind folgende. Ich werde sie nur vorlesen und kurz was dazu sagen. Zum einen die Nomen, also Hauptwörter, ja. Also Nomen beschreiben Dinge, Orte oder Objekte. Und du musst, wenn du den Text studierst, herausfinden, ist dieses Wort nun ein Nomen oder ein Tunwort? Es beschreibt eine Handlung. Oder auch Imperativ, also Befehle. Spricht dieses Wort oder dieser Satz nun einen Befehl aus, den ich zu befolgen habe? Oder auch ein Indikativ, das ist eine Wirklichkeitsform. Es sagt, was ist, also was bereits geschehen ist. Ich bin in Christus. Es ist ein vollbrachtes Werk, es ist eine Wirklichkeitsform oder auch Konjunktionen, das sind Bindewörter, das sind diese kleinen Wörter, die absolut entscheidend sind, um Gottes Wort sauber auszulegen. Die Konjunktionen, sie verbinden Sätze oder auch Abschnitte miteinander. Du musst also bei dem Text studieren, jedes einzelne Wort herausarbeiten, was ist es, was für eine Wortart ist es, und je nachdem, was für eine Wortart es ist, es wird einen enormen Einfluss haben auf die Auslegung. Dann aber auch Satzteile und Sätze oder Sätze und Satzteile sind enorm wichtig bei der grammatikalischen Auslegung. Bei den Sätzen oder auch Satzgliedern gilt es herauszufinden, ob der Satz nur aus einem Hauptsatz besteht oder ob dieser Hauptsatz noch aus einem Nebensatz oder aus mehreren Nebensätzen besteht. Also wir müssen verstehen, wie ist denn dieser Vers, dieser Satz zusammengestellt? Und hierbei ist es oft hilfreich, mir hat es geholfen, beim Studium ein Satzdiagramm zu erstellen. Ich glaube, ich habe es in eurem Handout drin. Genau, ich habe ein Satzdiagramm erstellt von 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Und habe versucht, diesen Vers auseinander zu, zu nehmen und ein Satzdiagramm zu erstellen, welches uns hilft zu verstehen, aus welchen Teilen besteht denn dieser Vers. Und dies wiederum wird euch helfen, eine Gliederung zu erstellen, die ich auch hinzugefügt habe. Dieser Vers lautet, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Hauptsatz. Und dann kommt, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat. Ein Relativsatz. Und dann kommt das Ziel oder das Ergebnis zu einer lebendigen Hoffnung und schließlich das Mittel oder die Ursache durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also seht ihr, wenn ihr so ein Satzdiagramm erstellt, dann werdet ihr sehen, aus welchen Teilen besteht denn dieser Vers. Und das wird euch enorm helfen, eine Gliederung zu erstellen, die ich mal ganz sporadisch so aufgestellt habe. Also erstens der Grund, wieso Gott uns wiedergeboren hat, wegen seiner Barmherzigkeit. Zweitens das Ziel, zu dem Gott uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Und drittens das Mittel, wodurch Gott uns wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu. Seht ihr, also so gehe ich manchmal vor, wenn ich einen Text versuchen will zu verstehen und zu gliedern. Ich versuche ihn auseinanderzunehmen und das wird dir enorm helfen. Der Heilige Geist hat uns Gottes Wort gegeben und hat es logisch niedergeschrieben, mit einer Struktur, mit einer Ordnung, die es für uns als Ausleger gilt, herauszuarbeiten. Neben den Wörtern und neben den Sätzen oder Satzteilen ist es auch nochmal enorm wichtig und hilfreich, auf die Zeitform der Wörter oder Sätze zu achten, die Zeitformen. Ich habe ein paar Zeitformen aufgeschrieben, die, denke ich, am wichtigsten sind. Hier hilft es enorm, die Elberfelder Studienbibel zu haben, die zeigt dir einzelne Wörter, in welcher Zeitform sie stehen. Aber auch gute Kommentare helfen dabei. Eine Zeitform, die wichtig ist, immer wieder zu verstehen, ist Präsens, also Gegenwart. Präsens beschreibt eine Handlung in ihrer Dauer, in ihrem Verlauf oder in ihrer Wiederholung. Beispielsweise heißt es in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Das Wort kommt steht im Präsens, was bedeutet, Jesus sagt es nicht nur einmal, sondern kommt bedeutet, jetzt sofort zu kommen und beständig zu ihm zu kommen. Sehen wir also, die Zeitform spielt eine große Rolle. Oder aber auch, was immer wieder vorkommt, was sehr wichtig ist, ist das Imperfekt, die Vergangenheit. Es beschreibt eine andauernde und wiederholte Handlung, die in der Vergangenheit begonnen hat, aber sich bis in die Gegenwart auswirkt. Das heißt zum Beispiel in Markus Kapitel 6, Vers 41, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel, segnete und brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen vorlegten, und die 2 Fische verteilte er unter alle. Also er gab ihnen die Fische, aber er gab sie ihnen immer wieder. Sie kamen wieder zurück zu ihm und er gab sie wieder. Sie kamen wieder zu ihm und er gab sie wieder. Und so gibt dieses Wort einen tieferen Sinn. Oder auch Futur, die Zukunft, das beschreibt etwas, was in der Zukunft geschieht. Das ist ja selbstverständlich für uns. Oder das Perfekt, die vollendete Gegenwart. Das beschreibt eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit, deren Auswirkungen aber immer noch in der Gegenwart spürbar sind. So sagt zum Beispiel Johannes in 1. Johannes 4, Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Es war nicht nur einmal eine Erkenntnis in der Vergangenheit, sondern diese Erkenntnis, die man in der Vergangenheit hatte, wirkt sich aus bis in die Gegenwart. Und vielleicht noch eine Zeitform, das Plusquamperfekt, das ist die vollendete Vergangenheit. Also es beschreibt eine Handlung, die in der Vergangenheit geschehen ist und auch in der Vergangenheit abgeschlossen ist. Das heißt in Johannes 4, Vers 8, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Sie sind weggegangen und dabei ist es auch geblieben. Das war nur so ein kurzer Vorgeschmack, der euch aufzeigen soll, dass die Zeitform der einzelnen Wörter keine Kleinigkeit ist, sondern dass wir diese Zeitform herausfinden müssen. Und diese Zeitform wird einen enormen Einfluss und auch eine enorme Auswirkung haben auf die Auslegung, auf die Exegese des biblischen Textes. Das waren also die unterschiedlichen Klüfte, die wir zu überwinden haben. Die literarische Kluft, die kulturelle Kluft und auch die grammatikalische Kluft. Wir konnten einen kurzen Einblick bekommen, worin diese Klüfte bestehen und auch wie wir diese zu überwinden haben. Nachdem wir diesen Aspekt untersucht haben, wollen wir als nächstes auf die unterschiedlichen Methoden der Hermeneutik eingehen. Das ist der dritte Punkt, die unterschiedlichen Methoden der Predigtvorbereitung. Also es gibt unterschiedliche Methoden, es gibt mehrere Dinge, auf die man hier eingehen könnte, aber ich habe versucht, alle relevanten Methoden unter folgende drei Hauptpunkte zusammenzufassen, die ich persönlich beim Studium so anwende und die ich als sehr hilfreich finde. Also erstens die mentale Vorbereitung der Predigt, zweitens die geistliche Vorbereitung der Predigt und drittens die logische Vorbereitung der Predigt. Also wenn du dich jetzt hinsetzt und einen Text beginnst zu studieren, dann sind diese drei Methoden hilfreich. Die mentale, die geistliche und die logische Predigtvorbereitung. Lass uns diese drei Dinge ganz kurz betrachten. Also erstens die mentale Predigtvorbereitung. Mental einen Bibeltext zu erarbeiten bedeutet, diesen Abschnitt zu studieren, also mental mit deinem Verstand diesen Abschnitt zu verstehen. Die Bibel zu studieren bedeutet, sich tiefer und eingehender mit einzelnen Abschnitten oder Versen zu beschäftigen. Über den Schriftgelehrten Esra heißt es zum Beispiel, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Esra 7, Vers 10. Er erforschte das Gesetz. Ähnliches wird auch über die Christen in Berea gesagt. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich so verhielte. Sowohl das hebräische Wort erforschen als auch das griechische Wort untersuchen beschreiben ein eifriges Studieren, ein eifriges Erforschen eines Bibeltextes. Es bedeutet, etwas zu erfragen oder zu befragen oder zu untersuchen oder zu verhören, also wirklich ein intensives mentales Beschäftigen mit dem Bibeltext. Nun, wie gehen wir hier vor? Wie betreiben wir diese mentale Predigtvorbereitung? Lass mich euch hier ein paar hilfreiche Tipps geben. Zum einen, liest den Text mehrfach. Wenn du dich hinsetzt und einen Text auslegen willst, das Erste, was du machen solltest, ist, lies den Text mehrfach. Lies ihn mit deiner Bibel, mit der du studierst. Gleichzeitig ist es hilfreich, hier auch unterschiedliche Übersetzungen zu verwenden. Also ich studiere und ich predige von der CSV Elberfelder Hückeswagen. Mit dieser Bibel lese ich den Text mehrfach, bis ich ein gewisses Gefühl für den Text bekomme. Und wenn ich dann noch weitere Hilfen brauche, dann nehme ich mir manchmal die Schlachterbibel hinzu, manchmal die Lutherbibel, manchmal die neue Genfer Übersetzung, die etwas freier übersetzt. Und versuch mir durch das mehrfache Lesen des Textes mental diesen Text zu erarbeiten. Dann beobachte den Text. Wenn du den Text liest und gelesen hast, dann beobachte. Beobachten bedeutet genau hinsehen. Es bedeutet, das zu tun, was die Bereer getan haben. Sie haben den Bibeltext untersucht. Sie haben das untersucht, was Paulus getan hat. Nun, wie beobachten wir, wie untersuchen wir einen Text, indem wir ihm Fragen stellen? Indem wir ihm Fragen stellen. Indem wir auf den Kontext achten. Indem wir die Wörter betrachten. Indem wir schauen, in welcher Literaturgattung steht denn dieser Text. Indem wir schauen, gibt es dort gewisse kulturelle Klüfte, die ich zu überwinden habe. Also ich beobachte den Text, ich stelle mir Fragen, ich versuche, alles Relevante herauszuholen, das ich betrachten und das ich berücksichtigen muss. Und dann, wie ich schon erwähnt habe, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, okay, wer war der Autor, wer waren die Empfänger? Gibt es Hinweise, weshalb dieser Brief, weshalb dieser Abschnitt, weshalb dieser Vers geschrieben wurde? Was sagt der Text über Gott aus? Welche Aufforderungen gibt es in diesem Text? Welche Konjunktionen, also Bindewörter gibt es in diesem Text und so weiter und so fort? Das ist die mentale Predigtvorbereitung. Du sitzt und liest den Text mehrfach, machst dir Gedanken und beobachtest und stellst Fragen. Wenn du das getan hast, dann denke ich, bist du gut vertraut mit dem Text. Und dann kommen wir zur zweiten Methode, die geistliche Predigtvorbereitung. Die geistliche Predigtvorbereitung. Wir haben bereits gelernt, ich glaube in den ersten Lektionen, dass ein Bibeltext immer das Herz unserer Zuhörer erreichen muss. Und damit unsere Predigt auch die Herzen unserer Zuhörer erreichen kann, muss der Text erstmal unsere eigenen Herzen erreichen. Das heißt, wir können nicht einfach nur mental den Text studieren und dann mental diesen Text predigen. Wir müssen den Text mental studieren und dann geistlich diesen Text bearbeiten, damit dieser Text geistlich in unser Herz hineingeht, sodass wir dann aus dem Herzen heraus predigen können zu unseren Zuhörern. Es ist absolut notwendig, dass wir nicht bei der mentalen Vorbereitung stehen bleiben, sondern übergehen zur geistlichen Vorbereitung. Und hierbei sind mindestens zwei Dinge hilfreich. Das erste ist, meditiere über den Text. Das heißt, lese ihn nicht nur mental, verstehe ihn nicht nur mental, sondern meditiere über den Text. David sagt im Psalm 1, die Verse 1 bis 2, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünde und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Darüber nachsinnen. Wie es Björn vorher schon gesagt hat, nicht die Predigt da zu sitzen, deine Bibel zu lesen oder die Predigt vorbereiten mit dem Gedanken, was kann ich jetzt den Zuhörern sagen? Sondern meditieren, was sagt der Text zu mir? Was offenbart der Text über Gott? Was offenbart der Text über Christus? Was offenbart der Text über mein eigenes Herz? Mit diesem Text schwanger werden, meditieren, nachdenken, die ganze Zeit immer wieder neu nachdenken über diesen Text. Die Puritaner, ich habe es glaube ich schon gesagt, waren Meister darin, zu meditieren. Thomas Watson beschreibt die Wichtigkeit und auch den Effekt von Meditation. Er sagt, zwischen dem Wissen einer Wahrheit, also der mentalen Vorbereitung, und dem Meditieren einer Wahrheit besteht ein genauso großer Unterschied wie zwischen dem Licht einer Fackel und dem Licht der Sonne. Stellt in eurem Garten einen Leuchter oder eine Fackel auf und sie hat keine Wirkung. Die Sonne hat einen lieblichen Einfluss, sie lässt die Blumen wachsen und die Kräuter sprießen. Genauso ist die Erkenntnis nur eine Fackel, die im Verstand angezündet wird, die wenig oder keine Wirkung besitzt, sie macht keinen einzigen Menschen besser. Doch die Meditation ist wie der Sonnenschein, sie wirkt auf die Gefühle, sie wärmt das Herz und macht es heiliger. Die Meditation holt das Leben aus einer Wahrheit hervor. Sehen wir, wenn wir einfach nur mental vorbereiten, dann bleiben wir kalt. Diese Wahrheit wird uns nicht verändern. Aber wenn wir von diesem Wissen, das wir jetzt bekommen haben, über zum Meditieren gehen, dann werden Früchte hervorgehen. Dann wird es auch uns selbst bewegen und uns selbst verändern. Das ist also ein Weg der geistlichen Predigtvorbereitung, die Meditation, aber auch zu eng verbunden mit der Meditation ist dann auch das Beten über den Text. Das Beten über den Text. Wir sind in einer anderen Lektion auf das Gebetsleben des Predigers eingegangen. Hierbei möchte ich aber nochmals betonen, wie wichtig es ist, nicht nur ein Gebetsleben zu pflegen, um Gemeinschaft zu haben mit Gott, sondern auch den Bibeltext, den du predigst, im Gebet zu bewegen. Ich habe es so oft erlebt, dass ich mit dem Text gerungen habe, mental. Und erst im Gebet plötzlich, indem ich über diesen Text gesprochen habe mit dem Herrn, Dinge aufgekommen sind, die einleuchtend waren. Also das Gebet ist eine enorme Kraft, dass diese mentale Vorbereitung zu einer geistlichen wird und dich selbst dann anfängt zu bewegen. Bete zu Gott, dass er sein Wort nicht leer aus deinem Herzen zurückkehren lässt, sondern auswirkt und Frucht bringt. Und dass sein Wort, bevor es zu den Leuten gesprochen wird, zu mir gesprochen wird. Der Puritaner Edward Deering betete immer wieder vor seiner Gemeinde. Und dieses Gebet könnten wir, denke ich, zu unserem Gebet in unserem Studierzimmer machen. O Herr, unser Gott, Du hast uns dein heiliges Wort geschenkt als Leuchte für unsere Füße und als Licht auf unserem Weg. Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir darin erkennen, was dein ewiger Wille ist. Lehre uns, unser Leben in treuem und heiligem Gehorsam deiner Haus zu richten, zu deiner Ehre und zur Herrlichkeit und zur Stärkung unseres Glaubens. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Das ist, was wir beten sollten. In unserem Studierzimmer, Herr, erleuchte meine Augen, das ist dein Wort. Du als Gott des Himmels und der Erde sprichst hier, ich will wissen, was du sagst, ich will deinen Willen erkennen, ich will, dass es mich verändert und ich will, dass ich gehorsam bin, diesen Willen auszuleben, so wie es Esra tat. Dass wir nicht nur studieren und dann predigen, sondern dass wir studieren, leben und dann predigen. Darum geht es, Geschwister. Also nicht nur mentale Vorbereitung, sondern auch geistliche Vorbereitung dieses Textes. Und wenn wir diese Dinge getan haben, also mental vorbereitet haben, geistig vorbereitet haben, dann kommen wir zu einer dritten Methode, die logische Predigtvorbereitung. Und ich muss hier bekennen, auch wenn ich das jetzt in dieser Reihenfolge aufgezeigt habe, manchmal vermischt es sich bei mir. Diese logische Predigtvorbereitung kommt manchmal auch bei der mentalen Vorbereitung schon dazwischen und so weiter und so fort. Also das soll jetzt hier keine gesetzliche Vorgabe sein, wann ihr was tut, ja, aber dieser Teil gehört dazu und ist wesentlich, die logische Predigtvorbereitung. Und mit der logischen Vorbereitung meine ich, dass du nun daran arbeitest, einen logischen Aufbau deiner Predigt aufzuschreiben und aufzubauen. Also du hast den Text mental verstanden, du hast ihn geistlich auf dich angewendet und nun versuchst du diesen Text und alles, was du erarbeitet hast, in eine logische Form zu gießen, in eine logische Struktur, sodass du diesen Text auch logisch verstehen kannst und logisch an deine Zuhörer vermitteln kannst. Und hierzu auch zwei Hilfen, wie du diese logische Predigtvorbereitung ausführen kannst. Erstens, finde den Hauptgedanken oder finde die zeitlose Wahrheit von dem Text. Und ich denke, das führt uns wieder zur mentalen Vorbereitung. Wenn ich den Text lese, will ich verstehen und will ich herausfinden, was der Hauptgedanke dieses Textes ist, was die zeitlose Wahrheit ist, also was der Heilige Geist hier versucht hat hineinzulegen, was sowohl für die Zuhörer vor 2000 Jahren war, als auch für uns heute. Jeder Text hat eine zeitlose Wahrheit. Und diese Wahrheit muss ich finden, diese Wahrheit, diese zeitlose Wahrheit bildet letztendlich das Fundament meines Textes, diese zeitlose Wahrheit bildet letztendlich die Überschrift meiner Predigt, diese zeitlose Wahrheit bildet letztendlich das Ziel, auf das ich hinaus will mit meiner Predigt. Wenn ich diese zeitlose Wahrheit habe, wenn ich dieses Fundament habe, wenn ich diese Überschrift habe, dann kann ich den Rest der Predigt aufbauen und darauf ausrichten. Wenn ich die zeitlose Wahrheit verfehle, wenn ich keine saubere Exegese betreibe, wenn ich nicht richtig akkurat den Text auslege, dann finde ich eine falsche zeitlose Wahrheit und die ganze Predigt fällt in sich zusammen. Also das gilt es zu erarbeiten. Und wenn ich diese zeitlose Wahrheit, wenn ich diesen Hauptgedanken gefunden habe, kommen wir zu einem zweiten Schritt bei der logischen Predigtvorbereitung. Und zwar ist es die Gliederung des Textabschnittes. Deine Predigt muss so aufgebaut sein, dass sie logisch und nachvollziehbar für die Zuhörer ist. Sie muss logisch gegliedert sein. Es empfiehlt sich zumindest. Es empfiehlt sich, eine gute, eine logische, eine nachvollziehbare Gliederung aus dem Text zu erarbeiten. Es ist hochinteressant für mich. Ich lese gerade, wie gesagt, die Predigten von Lloyd-Jones und ich lese auch viel die Predigten von Spurgeon und man merkt einen Unterschied. Beide Prediger haben eine ganz logische Struktur und Gliederung. Der Unterschied besteht darin, dass Spurgeon meistens, nicht immer, aber meistens, in seiner Einleitung die Gliederungspunkte nennt und dann in seiner Predigt auf die Gliederungspunkte eingeht und sie auslegt. Lloyd-Jones nennt seine Punkte nicht. Aber wenn du seine Predigten liest, dann siehst du eine Logik, du siehst eine Struktur in seiner Predigt. Ich werde gleich den Schwerpunkt darauf legen, dass ihr Punkte aufschreiben solltet und eine Gliederung haben solltet. Aber man sieht es, zum Beispiel bei Lloyd-Jones, dass auch wenn du nicht unbedingt deine Gliederungspunkte nennst, deine Predigt dennoch eine Struktur und eine Ordnung haben sollte, sodass die Zuhörer dir folgen können. Also hier kein Gesetz draus machen, aber für mich persönlich und für die Zuhörer, wie wir es später noch sehen werden, ist es enorm hilfreich, Gliederungspunkte zu haben, an der man sich anhangeln kann. So, das ist die logische Predigtvorbereitung. Finde den Hauptgedanken des Textes und dann erarbeite eine Gliederung. Und wie gesagt, auf die Gliederung gehen wir gleich in der sechsten Lektion näher ein. Nun kommen wir zum vierten und letzten Punkt dieser Lektion, und zwar sind es die Hilfsmittel. Die Hilfsmittel. Ich möchte hier zum einen auf Hilfsmittel eingehen, die dir helfen, den Text exegetisch auszuarbeiten, und zum anderen auf Hilfsmittel eingehen, die dir helfen, deinen Predigtstil oder Predigtskill, kann man so sagen, ein bisschen zu verbessern. Also diese zwei Bereiche möchte ich ganz kurz abdecken. Hilfsmittel zur Exegese des biblischen Textes. Jemand hat geschrieben in seinem Buch: Es ist offensichtlich, dass ein Prediger gute Werkzeuge benutzen sollte. Viele Prediger jedoch vertrauen aus Gewohnheit auf minderwertige Quellen. Ein Ausleger muss, genauso wie ein Chirurg, Zahnarzt oder Zimmermann, die richtigen Werkzeuge haben und wissen, wie man diese benutzt. Er kann es sich ebenso wenig wie seine Hörer leisten, die vielleicht Spezialisten in einem der genannten Berufe oder Gewerbe sind, bei seiner Wahl der Werkzeuge oder ihrem Gebrauch nachlässig zu sein. Es gibt Werkzeuge, die wir brauchen, um einen Text auszulegen. Und ich möchte hier auf die fünf wichtigsten Werkzeuge oder Hilfsmittel eingehen. Zum einen Kommentare. Kommentare helfen, die unterschiedlichen Klüfte, auf die wir eingegangen sind, zu überwinden. Die literarische Kluft, die kulturelle Kluft, aber auch die grammatikalische Kluft. Hierbei sind vor allem exegetische Kommentare sehr hilfreich. Exegetische Kommentare sind sehr trocken. Die erklären dir die einzelnen Begriffe, die Syntax, also die Verbindungen der Wörter, die Grammatik. Meistens bei guten exegetischen Kommentaren haben sie am Anfang auch einen ganz langen Teil, wo sie dann über den Autor, über die Entstehung, über den Hintergrund, über die Empfänger viel berichten. Ja, also exegetische Kommentare sind enorm hilfreich für die Auslegung des Textes und für eine saubere Exegese. Ich habe euch im Handout eine Liste von Büchern auch gemacht, gell? Genau. Da auch von exegetischen Kommentaren. Ich möchte ganz kurz ein paar vorlesen. Einmal die theologische Auslegung HTA. Die haben einige Kommentare mittlerweile rausgebracht. Hier mit Vorsicht zu genießen. Ich denke, dass sie im Großen und Ganzen gut sind, aber auch dort muss man aufpassen und vorsichtig sein. In manchen Aspekten fließt Bibelkritik mit hinein. Deswegen sage ich nicht, kauft sie euch und lest sie blind. Ich sage, kauft sie, sie sind hilfreich, aber lest sie mit Vorsicht. Die Wuppertaler Studienbibel oder auch die Edition C, auch alles mit Vorsicht zu genießen. Benedikt Peters hat gute Kommentare, Spurgeon hat einen Kommentar zu den Psalmen, Delitzsch, Kommentarreihe zum Alten Testament, gibt es nicht mehr zu kaufen, aber ihr könnt sie als PDF runterladen. Dann amerikanische Kommentare, Pillar New Testament Commentary, sehr zu empfehlen. Oder Baker Exegetical Commentary on the New Testament, sind sehr zu empfehlen. Wenn ihr Englisch könnt, diese beiden Kommentarreihen sind, die kann man fast, nicht immer, aber fast blind vertrauen. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, Calvins Kommentar. Dann gibt es aber neben diesen technischen oder exegetischen Kommentaren auch andächtige Kommentare, zum Beispiel Matthew Henry. Das ist auch ganz arg hilfreich für die Anwendung, hilft mir das oft. Die exegetischen Kommentare helfen mir, den Text zu verstehen, aber dann die andächtigen Kommentare helfen mir, auch Anwendungen zu holen. Zum Beispiel, als ich Markus ausgelegt habe, J.C. Ryle hat Expository Thoughts on the Gospels geschrieben, ganz warmherzig für das Herz, das hilft zu meditieren und so weiter und so fort. Also holt euch gute exegetische Kommentare, aber auch andächtige Kommentare. Ein zweites Werkzeug sind Lexikas. Wie ich schon erwähnt habe, Lexikas helfen uns vor allem, die kulturelle Kluft zu überwinden. Also wenn ihr irgendein Thema, eine kulturelle Unterschiede seht oder sowas, Lexikas helfen hier enorm, diese Kluft zu überwinden, Geografie zu überwinden, Wirtschaft zu überwinden und so weiter und so fort. Hier ist das Lexikon zur Bibel zu empfehlen, herausgegeben von Fritz Rienecker, oder auch das große Bibellexikon oder die Welt des Alten und Neuen Testaments. Ich glaube, das habe ich alles auf dem Handout bei euch drauf, könnt ihr alles dann irgendwie nachschauen. Auch Wörterbücher sind zu empfehlen, wenn es um Wörter geht. Da könnt ihr die grammatikalische Kluft dann überwinden. Das theologische Begriffslexikon ist hierzu, denke ich, ein unverzichtbares Werkzeug. Ich glaube, 50 € oder sowas. Und das wird euch schon mal ganz, ganz arg helfen. Oder aber auch das Wörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer. Glaube ich auch 60 € oder so. Aber dort werden wesentliche, zumindest Wörter des Neuen Testaments erklärt. Dann aber auch Theologien, darauf sind wir schon eingegangen. Also Dogmatiken, wenn es bestimmte auch Themen gibt, ja, wenn du jetzt über die Auferstehung Jesu, über den Heiligen Geist oder was auch immer predigst, dann helfen dir Theologien, diese Themen zu behandeln. Und schließlich Studienbibeln. Studienbibeln sind auch teilweise hilfreich. John MacArthur Studienbibel oder Elberfelder Studienbibel mit dem Sprachschlüssel und mit einer Handkonkordanz, auch die Reformationsstudienbibel und so weiter. Es gibt einige Studienbibel, die ganz gut sind in Deutschland mittlerweile, die uns auch helfen, eine saubere Exegese durchzuführen. Das sind ganz kurz Werkzeuge für die Exegese. Und ich weiß, dass es zum einen Zeit kostet und zum anderen Geld, aber es lohnt sich, denn das Buch der Sprüche lehrt uns, Weisheit erwerben, wie viel besser ist es als feines Gold, und Verstand erwerben, wie viel vorzüglicher als Silber. Sprüche 16, Vers 16. Also, es ist gut, Geld auszugeben, um sich Weisheit zu erwerben durch diese Hilfsmittel, um den Bibeltext besser zu verstehen. Noch ganz kurz ein Gedanke, und dann gehen wir zu den Werkzeugen für dein Predigtskill. Wie es diese Werkzeuge anzuwenden sind. Also ich würde euch empfehlen, nicht direkt zu den Kommentaren zu greifen, bevor ihr den Text gelesen habt. Ich würde sagen, die mentale Vorbereitung und im besten Fall auch die geistliche Vorbereitung sollte geschehen, bevor du zu den Kommentaren greifst. Bei mir ist es auch teilweise unterschiedlich, wenn ich den Text überhaupt gar nicht verstehe, dann kommen die Kommentare auf jeden Fall ziemlich zügig zur Hand. Aber ich versuche wirklich erstmal den Text zu verstehen, den Hauptgedanken rauszuarbeiten, und dann hole ich die Kommentare. Und wenn die Kommentare dann einen ähnlichen Gedanken hervorbringen, wie ich ihn hatte, ist es ermutigend zu sehen, okay, ich bin nicht ganz auf dem Holzweg. Und so versucht, diese Werkzeuge erst anzuwenden, wenn ihr selber mit dem Text vertraut geworden seid. Und so möchte ich schließen. War das der Punkt, dass es zu Ende ist, oder? Ich möchte jetzt schließen mit den Hilfsmitteln zur Verbesserung der Predigtfähigkeit. Ja, auch das ist extrem wichtig. Wir brauchen nicht nur Werkzeuge, die uns dabei helfen, den Text zu verstehen, sondern als Prediger sollten wir beständig daran arbeiten, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Das ist, was Paulus Timotheus und auch uns alle auffordert, wenn er sagt, bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. 1. Timotheus 4, Vers 15. Und ich denke, diese Fortschritte beziehen sich nicht nur auf meinen heiligen Wandel. Ich will heiliger werden, und es wäre ein Akt der Gnade Gottes, wenn ihr sehen könntet, Richard macht Fortschritte in der Heiligung. Aber ich will nicht nur Fortschritte in der Heiligung machen, sondern ich will auch Fortschritte in der Art der Verkündigung machen. Ich will daran arbeiten, ein sauberer Exeget zu sein, zur Ehre Gottes, nicht zum Ruhm meines Namens, sondern zur Ehre seines heiligen Wortes, sollten wir daran arbeiten, unsere Predigtfähigkeit beständig zu verbessern. Und hierzu ganz kurz ein paar hilfreiche Dinge, die mir geholfen haben und die euch helfen werden. Erstens, lies gute Bücher über das Predigen. Lies immer wieder gute Bücher über das Predigen. Auch hier habe ich euch, glaube ich, eine Liste gegeben. Biblisch Predigen von John MacArthur, Predige das Wort von Haddon Robinson. Ja, ihr könnt die Liste selber durchlesen. Es gibt viele gute Bücher mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum, die euch helfen, immer wieder neu dich selbst mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und an deiner Predigtfähigkeit zu arbeiten. Eine zweite extrem hilfreiche Sache ist, lies Predigten. Lies Predigten. Tatsächlich leider gibt es im Englischen viel mehr Auswahl. Predigten von Calvin, von Spurgeon, von den Puritanern gibt es Unmengen. Könnt ihr euch alle besorgen. Im deutschsprachigen Raum wird es schwierig. Es gibt mittlerweile, glaube ich, einen Schuber von 10 Bänden von den Predigten von Spurgeon. Es gibt die Predigten von J.C. Ryle über Heiligung. Seid heilig heißt das Buch, glaube ich, von 3L Verlag. Es gibt mittlerweile ein paar Predigten, aber im englischsprachigen Raum mehr. Aber liest Predigten, erstens, um dadurch erbaut zu werden, aber auch gleichzeitig mit dem Fokus, wie baut Spurgeon, wie baut der oder der seine Predigt auf? Wie sind sie gegliedert, ja? Dann hör gute Predigten. Ich glaube, das war eines der effektivsten Dinge für mich, als ich in der Bibelschule war und diejenigen gehört habe, die mich predigen gelehrt haben, auf ihre Predigten zu hören oder dann Predigten zu hören von MacArthur oder von Paul Washer oder wem auch immer, zu sehen, wie predigen sie denn. Das hat mich enorm geprägt. Also hört euch gute Predigten an. Woody Bochum, Albert Martin, der übrigens vor ein paar Tagen verstorben ist. Er ist heimgegangen mit 91 Jahren. Vor 3 Tagen, glaube ich, ja. Ja, hört gute Predigten. Dann sei Mitglied einer Gemeinde, in der auslegend gepredigt wird. Ich glaube, das prägt auch enorm. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo auslegend gepredigt wird, das wird dich selber ganz automatisch, unbewusst prägen. Definitiv. Und ein letzter Punkt, wie du dein Predigt-Skill verbessern kannst, nimm konstruktive Kritik an. Ich würde sogar so sagen, wenn du nicht fähig bist, konstruktive Kritik anzunehmen, hast du nichts auf der Kanzel verloren, weil du bist nicht perfekt. Und es hat mir enorm geholfen, enorm, und hilft mir immer noch, wenn Leute auf mich zukommen und mich auf Dinge hinweisen. Ich prüfe das immer, manchmal war es absolut nicht gerechtfertigt, oft war es gerechtfertigt. Ich war dankbar dafür und konnte mich verbessern. Wenn jemand mit einem aufrichtigen Anliegen zu mir kommt und mich auf Dinge hinweist mit einem aufrichtigen Anliegen, dann preise ich Gott dafür. Wieso? Weil ich will ja besser werden zu seiner Ehre. Deswegen nimm konstruktive Kritik an, wenn ihr auch hier predigen werdet oder wenn Gott will auch irgendwann mal in der Gemeinde, dann sei bereit, Kritik anzunehmen, um dich verbessern zu lassen. Ja, das war viel, aber ich hoffe dennoch, dass wir einen Überblick bekommen konnten, wie wichtig Hermeneutik und Exegese ist und wie wir diese hermeneutischen Methoden richtig anwenden, um einen Text auszuarbeiten und somit dann auch effektiv Gottes Wort an die Zuhörer zu bringen. Amen.